So, da sind wir wieder. Was geht? Alles klar bei euch? Erstmal Schluck Kaffee. Ja, wir haben es zwar Aufnahme jetzt Donnerstag 19:12 Uhr. Erstmal das Mikro ein bisschen justieren. Augenblick. Okay, ich hoffe, das war jetzt nicht zu laut. Ja, ich weiß nicht, ob ihr es merkt. Das Wetter, der umgeschlagen und man merkt jetzt, der Sommer ist vorbei, aber so richtig. Es wird zunehmend herbstlich. Ich freue mich hier auf den Herbst, aber das Problem ist, sobald so ein Wetterumschwung stattfindet, ich weiß nicht, da geht dann mein Drive flöten. Ich war letzte Woche einfach richtig gut drauf, zack, zack, zack. Einfach alles erledigt, was es zu erledigen gab. Und ja, ich bin jetzt so ein bisschen phlegmatisch. Ich schiebe das dann ganz einfach aufs Wetter, so wie man das halt macht. So, ich hätte davor erstmal vor der Aufnahme Kaffee, irgendwie nochmal den Kaffee einfach genüsslich trinken sollen und nicht während der Aufnahme. Jetzt müsst ihr mir hier halt zuhören, wie ich hier meinen Kaffee schlürfe. Sorry, aber ja, das wird jetzt nicht geschnitten. Hier sehen wir alle, wie die Wurst gemacht wird. Oder hören es besser gesagt. Zu den Themen. Ich steige mal ein. Ich habe nämlich, wo habe ich es denn her? Ich hole es mir gerade mal hier hin. Genau, habe ich einen Screenshot gemacht von den Dingen, von den Daten. Es geht um C++. Ich mache ja gerade so ein Nebenprojekt, so ein Netzwerkspiel. Und ich habe gerade tatsächlich, bin am Überlegen, weil ich eben mit C angefangen habe, ob ich jetzt auf C++ wechseln soll oder bei C bleiben. Und ja, habe mich jetzt halt ein bisschen umgeschaut, was denn andere so sagen, paar Leute gefragt, die erfahrener sind. Und ich glaube, da gibt es einfach keinen, in dieser Landschaft gibt es einfach überhaupt keinen Konsens. Ja, so wenig, wie es unter Compilern irgendwie einen Konsens gibt. Ja, doch, es gibt ihn schon, sind wir ehrlich. Aber es ist halt schon ein bisschen so, ja, ein bisschen nervig. Ist C23 zum Beispiel der Standard, wird von Microsoft einfach nicht unterstützt. Und da sind ein paar Features drin, die ich eigentlich ganz okay finde. Einer von denen ist einfach der Null-Pointer-Type. Weiß ich nicht, was darin jetzt schlecht sein soll. Es gibt auch Leute, habe ich schon gehört, ja, die sagen, das ist nicht mehr mein richtiges, das ist nicht mehr mein gutes altes C. Aber ich meine, ich fände es jetzt nicht schlimm, wenn man das Null-Makro ersetzt durch eben einen echten Typen. Mein Gott. Ja, aber zu C++. Also, was man erstmal sagen muss, genau, wenn man bei C bleibt, dann muss man sich auch erstmal klar machen, welchen Standard man nutzt. Und da ist es halt wirklich so, wenn man auf allen Plattformen kompatibel sein will, dann muss man eigentlich bei C99, glaube ich, aufhören. Ich glaube, der Hauptgrund ist, weil Microsoft da einfach irgendwie mit ihrer Compiler-Suite nicht mitzieht, was die neueren Standards angeht. Aber anyway. Aber der Hauptgrund ist, warum ich denn eigentlich überhaupt überlege, zu C++ zu gehen oder beziehungsweise was mich davon abhält, ist, ich hatte da während dem Games Engineering-Projekt, also von dem, was dann später eben das Xibaiba geworden ist, hatten wir eben den Fall, dass unter Microsoft Windows das Spiel unfassbar langsam im Debug-Mode lief. Und ich habe dann irgendwann angefangen, weil also die drei Entwickler waren alle unter Linux und derjenige, der den Lightmapper geschrieben hat, beziehungsweise derjenige, der die Assets gebaut hat, die sind eben unter Windows und ich habe einfach immer nur ein Windows-Bild gebaut für die und denen dann gegeben. Und das hieß dann ja, dass es ultra langsam ist. Und da habe ich mir gedacht, hä, das kann nicht sein, selbst auf meinem Laptop, der jetzt nicht ganz scheiße ist, aber jetzt auch nicht der Mega Gaming Laptop, läuft's okay. Ich weiß schon, dass da einige Dinge sind im Code, die jetzt nicht optimal sind von der Algorithmik her. Aber irgendwie lief das halt bei mir immer noch, keine Ahnung, mit 60 FPS und dann irgendwie unter Windows, also gut, im Debug-Mode vielleicht 40 FPS und aber unter Windows mit 5 oder so. Und die haben mir dann eben auch gesagt, ja, also läuft auf einer 7900 XT oder irgendwas und irgendwie einem 16-Core-Prozessor, einem Ryzen irgendwas, der jetzt irgendwie sehr jung ist. Und ich dachte mir, ja, was da los? Und habe es dann eben selber auf meiner Windows-Box ausprobiert und tatsächlich ist halt ultra langsam. Und dann habe ich da eben mal geprofiled und geschaut, was das Problem ist und eben auch verglichen mit Linux. Und unter Windows ergab sich eben ein ganz anderes Bild. Da war dann nämlich am Ende, STD Vector, also dieser Container aus der STL, also die Standard Template Library, dafür verantwortlich, dass gerade im Debug-Mode, dass es unfassbar langsam lief. Und das Ding ist halt, so fürs Debugging, also man könnte ja meinen, ja gut, ich meine, am Ende liefert man ja ein Release-Build aus und wenn es da gut läuft, dann passt es ja. Aber für die Entwicklung ist ein Debug-Build schon auch wichtig, dass der einigermaßen performant läuft, weil man, ja, sonst während der Entwicklung, ja, wenn du halt jahrelang auf deinen Frame wartest, du wirst ja irgendwie die Collision Detection testen können und was weiß ich nicht alles. Und das war halt dann doof. Also es war wirklich wie Tag und Nacht der Unterschied zwischen Linux und Windows. Und ja, es lag dann eben an STD Vector, an der Bibliothek. Und ich frage mich bis heute, was genau eigentlich der Grund ist, weil wir haben da nichts, in dem Vektor war nichts Verrücktes drin. Also da waren keine Objekte, die praktisch nicht trivial initialisiert wurden. Sprich, die haben jetzt keine Memory Allocations gemacht oder so. Das waren einfach Pods, also Plain Old Data, die ganzen Objekte, die in dem Vektor drin waren. Und die wurden nicht irgendwie, da wurde halt drüber iteriert. Und klar, die Elemente wurden gelesen und geschrieben. Oder die Objekte, die halt in dem Vektor drin waren. Ja, ich frage mich halt dann, also was hat das Ding so langsam gemacht? Was ein bisschen was gebracht hat, ist halt, dass ich den global gemacht habe, den Vektor und statisch und eben einmal zu Programmbeginn einmal auf eine maximale Größe initialisiert habe. Ja, das hat ein bisschen was gebracht, weil ich glaube, im Originalcode wurde der Vektor, wie war denn das? Irgendwie haben wir den als Referenz übergeben. Also wir haben auf jeden Fall den Vektor mit all seinen Elementen nicht kopiert. Und da waren schon einige drin. Das waren halt die ganzen Triangles in der Welt. Und jetzt überlege ich gerade, also wir haben den als Referenz, glaube ich, übergeben. Und was ich dann gemacht habe, ist den sozusagen die Triangles, es war dann eh besser halt gecached. Die konnte ich cachen einfach für die Collision Detection. Genau, weil für die Collision Detection haben wir eine eigene Repräsentation von Triangles gebraucht. Das war das Ding als der Renderer. Ja, das war nicht ganz optimal designt, muss man auch sagen. Aber am Ende des Tages kann man nicht sagen, dass es unser Fehler war. Also klar hätte man einiges anders bauen können, aber das hätte das Problem nicht vermieden. Ne? Also am Ende war es halt einfach ein Vektor, der eine feste Größe hatte und einfach im Speicher war. Der wurde einmal initialisiert zum Programmstart und dann wurde halt nur noch drüber iteriert und Daten gelesen und geschrieben. Aber da wurden keine Elemente jetzt rausgelöscht oder noch dazu hinzugefügt. Ne? Also der wurde in der Größe nie verändert. Das heißt, es wäre auch nie irgendwie ein Reallocation oder so nötig gewesen, wenn der Vektor größer geworden wäre und keinen Platz mehr gehabt hätte. Naja. Und ich habe jetzt erst wieder, das war ganz lustig, ich habe dann auf Mastodon eben irgendwie das mal auf, ich glaube sogar auf Deutsch, einen Post abgesetzt, dass das halt ein Problem ist und dann haben einige halt auf Englisch drunter geschrieben, so, ich verstehe kein Deutsch, aber was ich rauslese ist, dass die Performance von der STL unter unterschiedlichen Systemen nicht oder sehr stark divergiert. Das hat mir halt schon wieder gezeigt, dass, ja, also das Problem habe nicht nur ich, das war dann zumindest ganz befriedigend, dass man nicht alleine ist. Ich habe jetzt von 2019 einen Blogpost gelesen von Arseni Kalpulkin, ich hoffe, ich habe den Namen jetzt nicht zu sehr gebutschert. Und der ist der Autor von Mesh Optimizer. Das ist eben so eine Library, die dir ein 3D-Modell optimiert. Also wenn du ein 3D-Modell mit, keine Ahnung, 20 Millionen Dreiecken reinschmeißt, dann willst du versuchen, für Games oder so, das so möglichst zu reduzieren, die Anzahl der Dreiecke, die das Modell ausmachen, aber dass eben das Modell noch als solches zu erkennen ist, was es halt ursprünglich war. Und der hat eben gemeint, er hat sich da mal, wie heißt der Blogpost? Ich weiß gerade nicht. Ich verlinke das dann auf jeden Fall in den Shownotes. Der Blogpost, ah doch, da ist es ja in der URL, sehe ich es gerade. Is C fast? Fragezeichen. Und genau, und da geht er halt darauf ein, dass er einige C++ beziehungsweise halt STL-Features nutzt und versuchen möchte und halt rausgefunden hat, genau, dass unter MSVC, also unter Microsoft C++ Compiler, der Debug Run krass langsam ist im Vergleich zu Clang und GCC. Hier habe ich gerade eine Liste vor mir, eben, also der Compiler GCC Debug Run 949 Millisekunden, Clang 962 Millisekunden. Clang mit libc++ 940 Millisekunden. Und jetzt MSVC 26.824 Millisekunden. Also fast im Vergleich eine Sekunde zu den anderen Compilern braucht MSVC fast 27 Sekunden. Also der komplette Run, wenn man einmal, ich glaube, ich habe jetzt leider die Daten nicht da, er sagt, was für ein Modell er da durchjagt. Auf jeden Fall einiges, eins mit mehreren Millionen Dreiecken. Und zu dem Zeitpunkt hat er übrigens schon einige Dinge rausgeschmissen aus. Also die Daten waren von einem Bild, wo schon einige STL-Sachen rausgeschmissen wurden. Und er geht dann eben weiter und sagt, okay, jetzt ist eigentlich nur noch STD-Vektor drin. Und er setzt den dann mit einem eigenen, durch einen eigenen Container. Und Achtung, die Laufzeit mit dem eigenen Container beträgt mit Microsoft C++-Compiler im Debug dann auf einmal nur noch 3,5 Sekunden knapp. Also von knapp 27 Sekunden auf knapp 3,5 Sekunden ist der Debug-Run runtergegangen. Was man vielleicht dazu sagen muss, in aller Fairness, der Release-Run ist das schnellste mit dem STD-Vektor im Vergleich zu den anderen Compilern mit STD-Vektor mit 285 Millisekunden. Die anderen brauchen ein bisschen was über 300 Millisekunden. Aber trotzdem, also du willst halt nicht diesen irren Overhead im Debug-Run haben. Also gerade bei Games. Da frage ich mich dann schon, was Microsoft da eigentlich gemacht hat, ehrlich gesagt. Dass das so krass schlecht performt. Also deren Implementierung von STD-Vektor beziehungsweise einige STL-Sachen scheinen ja irgendwie, gerade was den Debug-Run angeht, nicht so super zu sein. Anyway, das Ende vom Lied ist, dass ich eben dann auch überlegt habe, hey, vielleicht, bevor ich dieses Problem wiederbekomme, fange ich gleich an, gar nicht erst mit C++ rumzumachen, sondern eben weiter einfach bei C zu bleiben und so meine eigenen Container zu bauen, meine C-Like-Container. Und ein Ausschnitt aus dem Buch von eben André Lamothe, das ich ja jetzt erschöpfend eigentlich, glaube ich, die letzten beiden Folgen auch mal immer wieder erwähnt habe, hat mich dann so ein bisschen bestätigt. Also muss man mit einer Prise Salz jetzt verstehen, was jetzt kommt, aber ich fand das ganz lustig, weil in dem Buch sind ja immer so Tricks-Abschnitte drin. Und da schreibt er eben unter anderem, also Tricks-Abschnitte, damit meine ich halt so Hints oder Tipps oder sowas, ja. Da steht zum Beispiel drin, Achtung, ich zitiere, use C++ sparingly. If you're a seasoned professional, go ahead and do so as you please. But don't go class crazy or overload everything to death. In the end, simple, straightforward code is the best and easiest to debug. And I never want to see multiple inheritance. If C is good enough for Doom and Quake, there's no earth-shattering reason to use C++. If it helps you, great. If not, stay away from it for game programming until you are comfortable with game programming and C++. Und der zweite Trick-Abschnitt heißt, don't write a lot of complex data structures for simple objects. Just because linked lists are cool doesn't mean you should use them for a fixed array that you know will always be around 256 items. Just allocate it statically and be done with it. Video game programming is 90% data manipulation. Keep your data as simple and visible as possible, as you can access it quickly. Do what you need to and move on. Make sure the data structure fits the problem. Yeah. Genau, aus Tricks of the 3D Game Programming Gurus. Man muss ein bisschen aufpassen, ne? Das ist halt von 2003. Aber im Prinzip steckt da schon Wahres drin, ja, dass man es halt nicht überkompliziert, den Code. Und für mich gehört da eben auch dazu, brauche ich unbedingt jetzt die C++ STL. Das Ding ist, ich will halt ehrlich gesagt schon Linked Lists und Vektoren beziehungsweise halt dynamische Arrays. Ach so, für die es nicht wissen, STD-Vektor ist halt ein dynamisches Array. Ich glaube, ArrayList ist das Äquivalent zu in Java zu einem STD-Vektor. Ja, ich glaube schon. Nochmal Kaffee. Okay, jetzt ist er leer. Schade. Aber ich finde es eigentlich ganz, ich finde es ganz nett, irgendwie diese beiden Tipps, die da drin stehen. Oh, und das hat mich dann so motiviert, eben jetzt da ein bisschen weiter zu recherchieren. Und ich glaube, Beziehungsweise, bevor ich das sage, ich habe mir dann nochmal den Doom 3 Source Code angeschaut, der ja in C++ geschrieben ist. Das war id Software's erstes C++-Projekt. Und ich habe mir da den Source Port eben geklont, den, der hat irgendwie einen komischen Namen. D-H-E-W-M. ich mache mal einen Link auch rein in die Shownotes. Und der kompiliert eben super schnell auf meinem Laptop. Das ganze Ding läuft einfach butterweich auf meiner integrierten GPU. Und das sieht ja immer noch okay aus, das Spiel. Eben Doom 3. Also das ist nicht das Doom 3 BG, das von Robert Beckebans, das mit dem Grafik-Features, mit den PBR-Lighting und so weiter, sondern das ist halt ein Source-Port, der ziemlich nah am Original ist. Anyway, und ich habe mir da eben angeschaut, was id Software da so getrieben hat. Und die haben ja fast nichts aus der STL benutzt. Ich glaube, STD Sort kommt mal vor. Ansonsten kaum. Aber die haben eben alle ihre eigenen Container geschrieben. Und ich habe eben den Maintainer dann auch mal gefragt, ja, wäre es, also damals sogar auf Mastodon, das ist eine Weile her, ja, soll ich nicht einfach die idlib nehmen? Also idlib ist praktisch die STL von id Software, also in Doom 3. Und da hat er auch gemeint, ja, nee, der Code ist halt recht alt und zum Beispiel fehlen da solche Features wie ein Move. Das heißt, du hast keine Möglichkeit, einen kompletten Container zu moven, sondern es würde halt dann praktisch alles kopiert werden. Ne? Und das ist halt auch gefährlich, vor allem wenn du Objekte in den Containern hast, die eben nicht trivial initialisierbar sind. Die laufen, also da läuft dann halt einfach der ganze Konstruktor einmal durch für jedes einzelne Objekt, wenn du den Container von A nach B verschieben willst. Wie gesagt, das ist dann kein richtiges Verschieben, sondern halt ein Kopieren, ne? Und ein Löschen vom Original. Und das, ja, will man jetzt nicht unbedingt. Das ist da halt einfach nicht drin. Auf der anderen Seite, ich frage mich halt, ja, wie oft passiert das? Wie oft kommt das vor? Keine Ahnung. Diese Weitsicht habe ich jetzt gerade nicht. Ich sehe nur, dass der Code ultraschnell kompiliert. Und das sind ja immerhin, ich weiß nicht, knapp an die Millionen Zeilen Code. Auf jeden Fall mehr als, oder vielleicht, naja, sorry, also ich schaue es jetzt mal nach, weil ich will jetzt auch keinen Scheiß erzählen. Okay, ich habe es gerade rausgefunden, der Original Doom 3 Source Code auf Fabian Sanglats Webseite, knapp 600.000, ungefähr 600.000 Zeilen Code. Okay, also ungefähr doppelt so viel wie Quake 3. Ja, ich meine, es kompiliert einfach sauschnell und es läuft auch gut. Und ich denke mir halt, gut, unser Source Code, der wirklich jetzt nicht so, der, ich glaube, das Xibalba-Projekt, eben der Shooter, hatte 20.000 Zeilen Code und der kompiliert nicht so schnell. Okay, da kann man auch natürlich sagen, gut, wahrscheinlich machen wir auch irgendeinen Quatsch oder ich habe da wahrscheinlich irgendwelche Sachen verbrochen, die es langsam machen, weiß ich nicht. Aber ich eben, das war auch meine Erfahrung oft, dass sobald man immer mehr Zeug von der STL mit reinbringt in sein Projekt, dann werden die Compile-Zeiten irgendwann immer höher. Und ja, ich würde mein Projekt ehrlich gesagt ganz gerne schlank halten und auch nicht so abhängig machen von dem, was halt irgendwelche Leute bei Microsoft da implementieren, bin ich ganz ehrlich. Und da kommen wir auch nochmal zurück zu dem Punkt, den der André Lamothe da in seinem Buch sagt. Man will halt auch, dass der Code einfach zu verstehen bleibt fürs Debugging. Also wer schon mal in die STL reingesteppt ist, da verstehst du ja nichts. Das sieht ja furchtbar aus. Ja, das würden natürlich ein paar Leute sagen, ey, da gibt's ja bestimmt schon Libraries draußen, die genau das machen. Ja, gibt's, aber ich habe irgendwie Bock, das selber zu bauen. ja, das ist immer so dieses Problem. Da kommst du immer in so ein vom Hundertste ins Tausendste. Zumindest ist es bei mir so. Mich interessiert es dann halt auch, ob ich es hinbekomme, das einfach selber zu bauen. Ich meine, so Container kommt drauf an, was man macht. Also so einen Vektor selber zu bauen, sorry, aber das ist jetzt, glaube ich, nicht die Welt. Oder eine Linked List. Da kommen wir auch noch zu einem anderen Thema, wie man Container designt. Da gibt es ja diese Intrusive Linked Lists. Und da habe ich auch erstmal, also da habe ich jetzt vor längerer Zeit das erste Mal von gehört, also es ist auch gar nicht so lange her und auch nicht ganz gecheckt, was es ist. Jetzt habe ich nochmal reingeschaut und das Ding ist einfach, dass wenn man einen Container hat in C++, zum Beispiel einen STD-Vektor und man sagt, man schmeißt da halt einfach Objekte rein mit einem Pushback oder so, der Vektor, der dann ist dieser Container, also der Vektor, selber dafür verantwortlich für den ganzen Speicher. Ja, also der Vektor stellt den Speicherbereich, den Speicher bereit für die Objekte, die man reinschmeißt. In Intrusive Container ist das anders. Der Vektor hat praktisch einfach nur einen Pointer zu dem Objekt, das in seinem Container, also das da drin liegt. Und die Objekte sind praktisch selber für ihren Speicher verantwortlich. Das Gute ist halt daran, dass dann praktisch die Laufzeit beziehungsweise die Vorhersage für die Laufzeit von Operationen eben unabhängig von dem Speichermanagement ist. Also ich kann sozusagen eine Linked List, die kann ich praktisch einfach, wenn ich praktisch nur ein Objekt an eine Linked List ranhänge oder irgendwo in der Mitte rein insertiere, dann weiß ich auf jeden Fall, dass das eine konstante Laufzeit hat, weil der Container selbst eben gar kein Speichermanagement betreibt und kein irgendwie, wenn kein Platz mehr ist, auf einmal, wenn zu viele Objekte drin sind, neuen Speicher alloziert und dann alle Objekte umkopiert in den neuen Speicherbereich, in den größeren. Das ist halt ganz interessant. Das macht dann, also ich habe es jetzt selber noch nicht implementiert und noch nie damit gearbeitet, aber das stelle ich mir eigentlich ganz nice vor. Vor allem, wenn man dann noch zusammenarbeitet mit, also gerade für Entities zum Beispiel, wo man eh praktisch einmal am Programmstart einen Speicherbereich diesen Entities zuweist. Ja, also dann, da brauche ich ja auch kein Free und kein Alloc, während irgendwie ich mit diesen Entities arbeite. Wenn einfach eine Entity gestorben ist, dann schmeiße ich sie aus der Linked List raus, sozusagen. Ne? Und ich kann mir sicher sein, dass da erstmal jetzt kein Speicher. Okay, vielleicht ist eine Linked List nicht ein perfektes Beispiel. Ich überlege gerade. Es kommt halt drauf an. Ne? Man kann eine Linked List ja extrem dumm implementieren, indem wenn man ein neues Objekt dranhängt, dass das Objekt sozusagen, dass nochmal ein neuer Speicher, ein Alloc aufgerufen wird. Oder halt malloc oder new in C++ und neuer Speicherbereich praktisch dem Objekt gegeben wird, was ja extrem dumm ist, weil ich dadurch meinen Speicher fragmentiere und natürlich der Aufruf von new bzw. malloc ja auch Zeit braucht. Ja. Das ist ja ein Request ans Betriebssystem und dann Kernel Call und was weiß ich nicht. Deshalb lieber einmal Speicher reservieren und dann geht's halt ab. Und ich weiß jetzt nicht, würde mich interessieren, wie die STL eine Linked List implementiert. Kann ich mir kaum vorstellen, dass die das so blöd machen. Wahrscheinlich halten die auch erstmal einen großen Speicherbereich vor. Und wenn dann halt praktisch zu viele Objekte reinkommen, dann wird erst umkopiert. Aber genau das will ich ja vermeiden. Also ich habe ja praktisch gerade für einen Upper Bound, wo ich weiß, okay, mehr als 1 Million Entities oder so kommen nie vor. Also das ist jetzt sowieso eine Quatschzahl, 1 Million, ich weiß nicht. Aber sagen wir mal, 1 Million Entities kommen nie vor, dann kann ich ja so viel Speicher einfach allozieren einmal am Anfang und dann können praktisch meine Datenstrukturen unabhängig von irgendeiner Speichergeschichte mit den Objekten hantieren. Ja, macht das Sinn? Ich glaube schon. Ich habe ja schlaue Zuhörer. So. Wollte ich sonst noch irgendwas sagen? Ich schaue mal kurz auf, ich habe nämlich hier so einen Ordner mit einigen Bildern, Screenshots und so. Nee, ich glaube, damit bin ich dann durch. Das waren so meine Gedanken, gerade zu C++, Containern, C-Programmierung, Doom 3 Source Code. Ja, ich finde es einfach krass, dass es einfach oft gerade diese ältere Projekte sind tatsächlich, die nicht so viel Features nutzen von irgendwelchen Sprachen oder von Libraries, die dann einfach immer noch relativ gut kompilieren. Also wie gesagt, Quake 2 Source Code kompiliert, der Originale immer noch ganz gut unter Windows. Auch übrigens diese Irrlicht Engine, ich weiß nicht, ob das jemand kennt, darüber mache ich extra mal eine Folge, glaube ich. Das ist von einem Österreicher programmiert worden. Das war so eine der ersten Open Source 3D Engines. Auch alles komplett eigene Container. Und das Ding kompiliert anstandslos und läuft anstandslos immer noch unter Windows, habe ich es ausprobiert, ich glaube unter Linux sogar auch mal. Und das finde ich geil. Ich mag Software, die irgendwie so beständig ist. Einfach Code, den man sich zieht. Und das ist echt robuster als jedes Python-Projekt, das da irgendwie rumschwirrt. Was interessant ist, ja. Okay. Gut, meine Lieben, damit wären wir schon am Ende heute. Ja, ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht und ein paar Anregungen konnte ich geben zur C++-Programmierung. Ich hoffe, es hat gefallen und bei Fragen bitte eine E-Mail schreiben. Ach so, da fällt mir ein. Ich müsste mal eine E-Mail irgendwie info@devcast.org oder irgendwas irgendwie einrichten. Das gibt's noch gar nicht. Naja, anyway, ich glaube, wenn ihr diesen Podcast hier gefunden habt, dann findet ihr auch meine E-Mail-Adresse. Das ist dann auch nicht mehr das Problem. Ja, aber gerne Feedback, freut mich. Bei Support gerne. Ich habe so ein Patreon. Wie heißt das? Patreon.com/Pythno, genau. Liberapay geht auch. Liberapay.com/Pythno. Ja, genau. Ja, genau. Aber wie gesagt, müsst ihr nicht. Ich mache trotzdem gerne Podcasts. Ja, macht's gut und bis bald. Es wird tatsächlich auch eine Sonderfolge geben. Ich muss mal schauen, ob morgen, wahrscheinlich morgen oder übermorgen. Ich war nämlich auf der IAA, auf der Internationalen Autoausstellung. Heißt es so, oder? Was wäre denn das auf Englisch eigentlich? International Automobile Ausstellung. Und jetzt fragen sich vielleicht einige, ja, was macht der denn auf der IAA? Das passt ja gar nicht. Also zumindest wer mich persönlich kennt, stimmt. Passt doch gar nicht. Und deshalb wird es ja lustig, die Erzählung. Alles klar. Macht's gut, haut rein und bis bald. Servus.